Herzlich willkommen zum 34. Podcast mit und um Tom Paris Day, ein Plausch mit Freunden, Teil 8. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob es tatsächlich der 43. war, aber das spielt ja auch keine Rolle. Willkommen, heute sind alle mit am Start, Katinka, Björn, Mirko und der gute Sascha, hallo.
Hi.
Hi.
Hallo.
Da wir das natürlich auch für die Diablo 4 Community machen, fangen wir am besten mit Diablo 4 an. Und gehen danach auf die ganz aktuellen Gaming-Themen, aktuellen Themen allgemein ein und Fußball. Ja, letzte Woche, da haben Sascha und ich ja schon ausführlich drüber gesprochen, wurde die erste Season angekündigt. Heute würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein, was für Sachen wir vorher machen müssen. Also, welche Dinge wir erledigen müssen. Weiß ich auch nicht. Mirko, willst du mal anfangen?
Was man für die Season vorher erledigen sollte.
Ja, genau, welche Dinge da wichtig sind.
Die Karte aufdecken und alle Lilith-Altäre abklappern, das war's.
Ja, dann sind wir fertig.
Ja, und die Kampagne durchspielen.
Genau. Katinka, wie weit bist du eigentlich mit der Kampagne?
Da mir Mirko geholfen hat, bin ich auf jeden Fall schon mal weitergekommen, aber ich bin, weiß Gott, noch nicht durch. Ich habe, glaube ich, ungefähr das erste Startgebiet durch mit der Kampagne. Ich muss da auf jeden Fall noch reinhauen.
Sind ja noch 4 Tage.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe 5, oder? Hier?
5.
Naja.
Am 20. dachte ich, ja.
Ja, im Endeffekt ist es ja auch so, du musst ja nicht direkt mit der Season anfangen. Wenn du jetzt kurz vor Ende bist quasi der Kampagne, dann kannst du ja auch erst die Kampagne zu Ende spielen. Und danach mit dem Season-Char starten quasi. Ne?
Ja, ich habe es aber noch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Also ich hatte gelesen auf so einer Webseite, keine Ahnung, vielleicht sind das auch Fake News, dass man die fertig haben muss, bevor man die Season anfängt. Also man kann die sonst nicht anfangen.
Ja, das haben sie schon geschrieben. Du musst einmal beendet haben, um die Season spielen zu dürfen. Du musst einmal durch sein.
Mhm. Also habe ich auch gar keine Wahl. So.
Ja. Also wenn du nicht durch bist, wenn du dann einen Season-Char erstellst, fängst du quasi ganz vorne mit der Kampagne wieder an.
Du darfst nicht.
Ja, du kannst Season-Char spielen.
Klar. Du musst die Season... Ja.
Du musst einmal die Kampagne durchhaben und dann hast du das Privileg, den zu erstellen. Ansonsten darfst du den gar nicht erstellen.
Also habe ich das auch verstanden.
Das habe ich anders verstanden.
Ich habe direkt Mirko angeschrieben.
Ich hatte auch mal noch eine Frage. Ich meine, das ist dumm, die im Podcast. Aber weil ihr gesagt habt, dass man nur die Lilith schreibt, werden die Affixe nicht auch übernommen? Ich dachte, dass die alten Affixe, die jetzt auch übernommen werden aus den Dungeons, dass man die auch nicht mehr freischalten muss.
Das habe ich nicht
gehört. Ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich wollte es mal nachfragen, weil ich dachte, ich hätte auch sowas gelesen.
Habe ich so nicht gelesen.
Hätte ich dazu nichts gelesen, ich auch nicht.
Okay, dann kann es sein, dass ich das vermische. Deswegen wollte ich schon mal nachfragen, ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Jetzt lass nochmal bitte auf die Kampagne zurückkommen. Sascha und Mirko, wie habt ihr das verstanden?
Ich habe das tatsächlich anders verstanden. Ich habe es Katinka auch gesagt. Also ich habe das so verstanden, dass wenn du die Kampagne nicht durch hast, selbstverständlich einen Season-Char erstellen kannst, aber die Kampagne halt da machen musst. Erst.
Ja, genau, von Anfang an nochmal.
Richtig.
Also habe ich es nämlich auch verstanden. Gut, dann sind wir uns da uneinig, aber ich habe wahrscheinlich recht.
Das erste Mal.
ich muss euch nochmal einen Schwung aus meiner Diablo-Geschichte erzählen. Ich habe jetzt bisher 3 Begegnungen mit dem Butcher gehabt, oder der Schlechter auf Deutsch. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ihn 2-mal nicht geschafft. Und einmal habe ich ihn geschafft, aber auch nur, weil ich gerade in einer Quest war und da noch ein anderer Dude mit mir rumläuft. Und als ich gestorben war, hat er immer noch gegen den gekämpft und er ist nicht abgehauen. Und ich konnte einfach nochmal hinrennen und den letzten 20 HP auch noch abziehen. Ja. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich bin einfach zu schlecht wahrscheinlich.
Ich bin auch schlecht, mach dir nichts draus, liegt in der Familie.
Jetzt bin ich genau auf einer Stufe wie mit Katinka, super.
Ich fand den Butcher bis jetzt nicht so schwer. Ich habe den, keine Ahnung, wie oft getroffen, 5, 6 Mal. Beim Leveln hat er mich einmal umgelatzt, dann ging's. Aber ich finde dafür, wie lange der braucht, weil er einen relativ großen Life-Pool hat, sind seine Drops halt relativ kacke.
Ja.
Ja, zu Items wollte Mirko ja noch was erzählen. Was gibt's da jetzt neu? Oder?
Ich wollte nicht zu neuen, ich wollte was zu bestehenden Unix sagen und das quasi zumindest bei die vom Sorcerer, weil das sind die, wo ich mich auskenne.
Erzähl mal.
Ja. Also, da haben wir folgendes Problem. Also grundsätzlich, es gibt einige Unix, die sind halt sehr stark Und die spielst du quasi in jedem Sorcerer-Build. Mhm. Da nehme ich jetzt mal die Raiment of the Infinite. Das ist quasi eine Brust für den Sorcerer, dass, wenn du Teleport benutzt, alles um dich herum gestunt wird und rangezogen wird. Und dann kannst du das halt einfach so ziemlich mit jedem Bild einfach kaputt machen, weil, ja, es steht halt alles gestunt vor dir. Dann hast du aber, wenn wir jetzt mal auf die Handschuh-Unix gehen, da gibt's ja zwei neutrale für alle Klassen und dann gibt's einen für den Zorg selber. Mhm. Der für den Zorg selber sagt, dass man Feuerball, dass der jetzt mehrfach hintereinander auf dem Boden explodiert, ja. Dafür machst du aber 65-75% weniger Schaden mit einem Feuerball. Der Feuerball, der sowieso schon keinen Schaden macht, müsste dann jetzt mit der Ability bei diesem Aufbouncen auf dem Boden dreimal einen Gegner treffen, um mehr Schaden zu veranstalten als vorher. Und ich hatte eben schon erwähnt, der Skill macht keinen Schaden.
Mhm. Ja, gut.
Unique ist halt einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie kommt man auf, also ich sag mal, wenn da jetzt stehen würde, der Feuerball macht 20% oder 10% weniger Schaden, okay.
Ich bin jetzt kein Sorcerer-Experte, aber der normale Feuerball trifft vielleicht einfach nur ein Unit und geht nicht durch den Gegner, richtig? Dann Standardfeuerball, der geht einfach nicht durch. Das ist einfach nur ein Spell, der trifft den ersten Gegner, den er trifft, oder?
Ja, und explodiert dann halt und macht auch eh
Schaden. Aber ist es dann, also ist es dann nicht relativ gut, wenn du zum Beispiel so ein Bild spielst, wo du einfach mal, also ich kenne das zum Beispiel vom Hunter auch, dass du halt einfach mal komplett durchrennst, mal eine halbe Minute oder so, alles pulst. Und wenn du dann halt so einen Feuerball machst, der halt ein paar Mal explodiert in der Masse, rechnet sich das dann nicht trotzdem am Ende, wenn der halt. Sag ich mal, du hast einen riesigen Pulk und dann explodiert das natürlich dreimal.
Ja, ich verstehe, vom Grundprinzip her ist die Idee ja nicht verkehrt. Nur diese Damage Reduction um 65-75% ist halt, also dazu muss man Folgendes wissen, es gibt ja quasi auch gute Sorcerer-Builds, also können sich jetzt teilweise nicht mit anderen Klassen messen, aber als Beispiel der Eisschad-Bild im Vergleich zum Feuerball-Bild. Mit dem Eisschad-Bild machst du beispielsweise, ich sag jetzt mal, ich übertreib's mal, oder jetzt einfach nur, damit man einen Vergleich ziehen kann, 1.000.000 DPS. Und mit dem Feuerball-Bild bist du dann so bei 100.000 DPS.
Aber ich glaube, so ein Krepel-Bild, was noch Liebe braucht und irgendwann mal überarbeitet wird in der Season oder sonst, das hat jede Klasse.
Ja, ich wollte nur drauf eingehen, dass für den Sorcerer ist nur, also, wir sind ja gerade bei dem Handschuhslot. Da gibt's halt eben dieses Fireball-Ding. Fireball ist für einen Sorcerer nicht spielbar, weil du wirst nicht mal ein Level 1er Albtraum-Dungeon damit clearen. Mhm. Ne? Weil du kriegst einfach nichts kaputt. Es stirbt nichts. Also egal, ob mit oder ohne dem Unique, mit dem Feuerball-Bild kriegst du keine Monster tot. Dann gibt's aber Random Unix für den Zorg. Die beiden neutralen Unix einfach um Welten besser sind. Du hast Frostburn, eine Chance, einen Gegner einzufrieren, mit Lucky Hit und Mana wiederherzustellen, für ein Eisschad-Bild sehr geil. Oder auch Fist of Fate, auch für ein Eisschad-Bild geil, wo deine Basic Attacks zwischen 1% und 200-300% Schaden machen. Das sind ja neutrale Unix. Ja. Die Hose hast du wieder ein recht gutes Sorcerer Legendaries. Immer wenn du einen gefrosteten Gegner tötest, hast du eine Chance, eine Frostnova zu releasen. Das spiele ich ja aktuell auch und das ist auch sehr nice. Also gegen das Unix kann man nichts sagen. Das ist wirklich top. Dann hast du Schuhe, die sagen, dass deine Critical Strike Chance von deinem Movement Speed gebufft wird. Und die Boots haben halt Movement Speed und sowas drauf. An sich eine coole Sache für Crit Damage. Problem ist halt, dass es halt auf den Schuhen ist. Du hast halt du hast halt keine mehr Charges für Entrinnen und so weiter, das gibst du dann halt auf. Also ich würde sagen, das ist okay, aber es ist halt auch nicht besser wie ein normales Legendary. Jetzt kommen wir zu dem absoluten Crap Legendary. Flamescar, die Unique Wand, ist ein Zauberstab. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, also wahrscheinlich nicht, weil es noch weniger Schaden macht als Feuerball, aber es gibt eine Fähigkeit, Incinerate, wo du quasi so einen Flammenpass nach vorne schießt. Kannst du gedrückt halten, dann schießt du die ganze Zeit Flammen.
Mhm.
Das Lustige daran ist, wenn du das machst und hältst es gedrückt und schießt die ganze Zeit Flammen, zählt es nur als Cast, wenn du anfängst, es zu casten. Und nicht, wenn du es gedrückt hältst. Das heißt, alle Sachen, die jetzt irgendwie deinen Damage erhöhen würden, Feuerschaden und so weiter, zählt halt nur am Anfang, also einmal.
Ja, aber wird das nicht durch diese ganzen Channeling-Effekt-Geschichten gebufft?
Funktioniert ja nicht. Das Spiel denkt, du müsstest theoretisch die ganze Zeit Rechtsklick machen, also casten, 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 drücken, 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 drücken. Problem ist nur, dass ja der Feuerstrahl jedes Mal wieder dann aufhört.
Okay.
Es ist anders gedacht, aber entweder ist es nicht richtig programmiert oder also gewollt kann das halt nicht sein, weil es macht halt noch weniger Schaden als Feuerball und Feuerball macht schon keinen.
Mhm.
Dann kommen wir zum jetzt wird's richtig lustig. Der Zweihand-Unique-Stuff für den Sorg. Also unabhängig davon, dass wenn man einen Zweihand-Stab benutzt, schon viel, viel Utility aufgibt,
ja.
Hat man da als legendären Effekt drauf, jeder dritte Cast auf Feuerball schießt zwei weitere Feuerbälle.
Hm.
Ja. Okay. Und man weiß ja, wenn man einen Aspekt auf einen Zweihandstab machen würde, dass man dort plus 200% Effekt drauf bekommt. Also plus 100%.
Ja, 100 Rück ist auch, ja.
Ja. Ja. Ja, also ist auch das im Vergleich zu einem normalen Legendary. Also selbst wenn Feuerball gut wäre, schlecht. Jetzt wird's richtig wild. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Lightning Sorcerer gespielt hat.
Ein bisschen.
Oder ein Crackling Energy Build. Es gibt einen Legendary Amulett. Und eins vorweg. Damit man den Vergleich muss man ja auch immer sehen. Bei dem Amulett-Slot hat man ja, wenn man dort einen Aspekt drauf macht, der ist ja um 50% erhöht.
Mhm. Ne?
Das heißt, ein Amulett ist schon mal ein sehr wichtiges Item. Der Effekt, der da drauf ist, ist, immer wenn du Crackling Energy sammelst, hast du eine Chance, eine Lightning Nova zu releasen, die auch gut Schaden macht. Aber du hast beim Einsammeln von der Crackling Energy eine Chance von 10%, dass das passiert. Würdest du das immer machen, also bei jedem Einsammeln von der Crackling Energy, dann würde es vielleicht annähernd an den Damage-Vorteil von einem normalen Amulett rankommen. Aber so, keine Chance.
Wie viele Cracklings kannst du denn so einsammeln? Also ich habe noch gar nicht...
10, glaube ich.
Okay. Und die kommen noch relativ, die sind noch relativ häufig da zum Einsammeln, oder?
Also wenn du den Build machst, wenn du ein komplett auf Crackling Energy Build gehst, sammelst du da schon welche ein. Oder, also anders, wenn man die 10%ige Chance nimmt, dann sollte das zumindest so sein, dass wenn du Crackling Energies in der Nähe hast, die zu dir geportet werden. Du musst aber zu jedem hinlaufen und das einsammeln.
Ah, okay.
Und dann prockt's halt genau dann, wenn gerade kein Mob in der Nähe ist. Es macht halt, also, ne?
Ja, klar.
Also, nächstes Unique für den Sorcerer für den Arsch. Ja. Ist halt, weiß ich nicht, ist halt schwierig. Ja gut, das war's im Prinzip auch mit den Sorcerers. Also wir haben wirklich als gutes Wasser, das Schlimme ist, es spielt halt jeder Sorg spielt es, die Brust, ja, Reign of the Infinite, weil es ist halt, das ist absolut, also das ist wirklich ein ultra krasses Unique. Und bei den Handschuhen hast du halt die Wahl zwischen den beiden Neutralen. Bei der Hose, wenn du ein Eisbild spielst, kannst du halt den Frostnova spielen. Und alle anderen Uniques sind unspielbar. Also, ja. Nee, nicht nur, dass sie unspielbar sind, sie sind schlechter als ein normaler Aspekt. Und das, da verstehe ich das nicht. Also wenn ich ein Item ein Unique nenne, ja, dann sollte das zumindest konkurrenzfähig sein zu einem Basisaspekt, den ich aus einem Dungeon bekomme. Aber es ist ja nicht mal gegeben.
Aber es gibt auch immer
Crap-Items.
Ja, aber doch nicht bei einem Unique. Ja, es gibt leider auch immer Crap-Uniques, aber ich glaube, persönliche Meinung kann natürlich auch falsch sein. Ich glaube, die haben schon einiges an Items gebaut, was dann erst mit der Season zum Beispiel relevant wird, mit den Edelsternen für den Schmuck, dass das dann in Kombination einfach ganz andere Sachen möglich macht, die jetzt noch gar nicht möglich sind.
Ich würde es mir wünschen, weil ich würde halt gerne auch mal ein Feuermage spielen, aber es geht halt nicht.
Ja, Feuermage halt auch für mich so der klassische Mage, wenn man sich so ein Magier aus dem Fantasy-Bereich vorstellt, sieht man doch immer so ein Feuermagier vor sich, oder?
Ich habe meinen tatsächlich deswegen auch erstellt, weil ich Feuer cool fand, aber jetzt spiele ich das nicht, weil das einfach nicht so doll ist. Ja.
Du machst halt im Vergleich zu allen anderen Zorgbuilds oder zu Lightning oder zu Frost halt einfach keinen Schaden. Also nicht mal ansatzweise. Jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, du machst jetzt halb so viel Schaden, du brauchst jetzt doppelt so lang für einen Albtraum-Dungeon oder so. Nein, du kriegst nicht mal den ersten Raum kaputt.
Naja. Ja, gut, also ich finde generell den Stand, wo das Spiel momentan zum Teil steht und was sie zum Teil mit Patches machen, generell schwierig. Da passt das auch ganz gut rein. Also so, man hat ein bisschen das Gefühl, man ist noch in der Beta manchmal, ne?
Ja, wegen ja, einem Item.
Ja, nicht ja, wegen einem Item, aber sie kriegen es auch nicht hin, einen Patch drauf zu spielen, der dann nicht auslöst, dass sie irgendwas deaktivieren oder nachpatchen müssen. Bestes Beispiel, dass auf einmal die 6 Sentinel Unix gedroppt sind, wie blöde, nachdem sie das gepatcht haben und das abschalten mussten, dass die überhaupt droppen für einen halben Tag oder so. Also die haben schon, es ist schon ein ziemlich schwieriger Stand, finde ich, im Moment. Sie hätten schon deutlich fertiger releasen können.
Ja, also, ich meine, das war ja jetzt, ich glaube, das hatten wir schon vom Power-Podcast gehabt, das halt einfach, das ist ja auch gerade ein Grund, wenn man es genommen will, so ein Early Access, weil das Hauptfeature, die Season, ist noch nicht da. Man hat auch gesehen, ich meine, sie arbeiten ja dran, wie zum Beispiel haben sie ja schon gesagt, und arbeiten ja dran, dass diese Albtraum-Dungeons interessanter werden, weil das haben sie ja selber gesagt, das soll das Endgame sein. Momentan hast du halt so, du machst die Albtraum-Dungeons, um deine Glyphen aufzuwerten. Aber eigentlich soll das auch dazu da sein, dass du halt dort deine Items farmst, die du halt haben möchtest. Also um das mal ein bisschen lukrativer zu machen, weil das ist so ziemlich die unlukrativste Möglichkeit, um an Gear zu kommen. Weil alles andere, was du machen kannst, dir einfach besser Gear gibt, als wenn du in hochrangigen Albtraum-Dungeon gehst. Und das wollen sie ja auch ändern, wo sie ja dran sind. Also das ist, wie gesagt, das ist momentan noch so ein Entwicklungsstadium, das merkt man auch richtig.
Ja, also ich meine, was ich schon, wo sie was gesagt haben, was ich jetzt auch sagen würde, nachdem ich einiges in Albtraum-Dungeons gelaufen bin, die Chance auf Heilige und Vermachte ist dort halt schon höher, ja. Aber ja, es fühlt sich auch einfach für mich nicht so an, wie wenn ich das Ding dann durchsuchten will, wie man es in anderen Spielen macht. Weil nach dem 5., 6. Albtraum-Dungeon am Stück habe ich einfach keinen Bock mehr, log aus und zock was anderes. Das heißt, das Endgame ist einfach todeslangweilig, ja.
Helltides.
Ja, ist aber auch nie, ja, keine Ahnung.
Das ist ja, das meine ich, was sie gesagt haben, die wollen halt, Heldheits ist halt gerade das Ultra-Maximum, weil du einfach da die beste Chance hast, um auf dein gewünschtes Gear zu kommen. Und das wollen sie halt nicht, weil ich meine, das soll halt so eine Alternative sein, aber muss ja immer bedenken, wenn so ein Albtraum, der ganz hoch ist, also mal auf einer höheren Stufe, auf das Maximum, was du gehen kannst, ist ja schon knifflig. Und dahingegen gibt er einfach eine Beute, die ist lächerlich im Vergleich zum Schwierigkeitsgrad einfach nur, das passt nicht zusammen. Wenn du überlegst, so von den Diablo 3 und neben den Portalen, gut, die waren irgendwann auch knackig, dann bist du halt auch eine hohe Stufe gerannt und sowas, aber da war halt auch dann der Loot im Sprech, wo du sagen kannst, okay, daran, dafür, was du dort gerade reinstrickst an Zeit und Aufwand, das ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem, wo du den Loot dann herbekommst, und das war halt dann fein dadurch. Und hier fühlt sich halt komplett unbalanced an und eher so, ja, mach das, du kannst aber nur Glyphen auf Leveln, aber wenn du Gear haben willst, sehr schlechte Variante.
Ja, also absolut. Ab 60, 70 droppen wir auch die gleichen Items. Also da fehlt auf jeden Fall eine Weltstufe, das merkt man. Aber ich denke, da werden noch ein, zwei Weltstufen mir auch dazukommen und dann werden auch wieder bessere Items droppen, wenn man höher geht, gehe ich ganz stark von aus. Außerdem, ich meine, Diablo 3 ist ja auch ein gutes Beispiel. Das haben sie auch nach und nach weitergepatcht und am Ende war es ja eigentlich ein ganz gutes Spiel, mal abgesehen davon, dass sie es nicht mehr gepflegt haben am Ende.
Ja, das stimmt, aber man muss ja sagen, Stand jetzt, und das ist traurig, dass ich das sage, weil ich da eigentlich am Anfang immer ein Hater war, dann gespielt habe und jetzt aber wieder gesagt, da war nicht so geil. Also, es fühlt sich abwechslungsreicher an, Immortal zu spielen als Diablo 4 im Moment, und das darf meiner Meinung nach nicht sein.
Aber liegt das vielleicht auch am falschen Ansatz? Also, ich bin ja nicht so der Diablo-Grinder, ne? Ich merke von dem Problem ehrlich gesagt jetzt nichts. Wenn man da irgendwie 10 Stunden am Tag spielt, ist es einfach vielleicht auch zu viel für Diablo.
Keine Ahnung. Ja, aber das ist doch der Anspruch, den du an so ein Game hast. Sie haben gesagt, wir geben euch ein Diablo mit MMO, mit MMO-Sachen dabei. Das heißt, es soll eine Mischung aus dem Hack'n'Slay und einem MMO sein, ja. Und beim MMO ist meine Erwartungshaltung sehr wohl, dass ich da 3, 4, 5, 6 Stunden am Tag, wenn ich frei habe und nichts anderes zu tun habe, zocken kann, ohne dass sich's langweilig anfühlt. Und das ist einfach bei Diablo 4 im Moment nicht gegeben. Und zwar nicht annähernd, für mich zumindest nicht, ja. Ich weiß nicht, man kann es wahrscheinlich nicht mit dem WoW vergleichen, aber so ein bisschen mehr Dinge, die man abwechslungsreich machen kann. Was kann ich machen? Ich kann Helltides machen, ich kann Nightmare Dungeons machen oder ich kann hier immer und immer und immer wieder dieselben Questen in den Gebieten ablaufen für den Baum, ja. That's it, das sind 3 Sachen, die sich aber alle relativ gleich anfühlen.
Ja. Für mich noch nicht, aber ich habe auch nicht so viel gespielt, auch daran.
Ja, ich habe die Hoffnung, dass wenn bei jeder Season vielleicht ein neuer Boss dazukommt, dass du später dann so wie du es früher in D2 machen konntest, so, du machst jetzt einen Ballrun, du machst jetzt den Run, du machst jetzt, ne, dass du einfach verschiedene Dungeons hast mit, ich sag mal, krassen Endbossen, wo du dann halt auch eine höhere Chance auf Loot hast, weißt? Hm. Ja. Also mit einem richtigen Boss und nicht so ein Boss, den ich mit meinem Bild in einer Sekunde spreng.
Was droppt denn beim Echo von Lilith? Also, ja, ihr habt ja alle noch nicht gelegt, ist klar, aber weiß man das, oder?
Ich habe von Lilith gibt's ein, meiner Meinung nach, wenn ich nicht ganz falsch bin, gibt's einen fixen Unique-Ring-Drop. Ich weiß aber nicht, was der gerade kann. Aber da droppt ein fixes Unique, soweit ich weiß. Ja. Nee, aber ich meine auch so Sachen wie, es fehlt zum Beispiel für mich auch die Interaktion mit anderen Spielern, weil du bist einfach nicht darauf angewiesen. Ich kann Dungeon alleine laufen. Gibt auch auf gewisse Dungeons ab einer gewissen Stufe ein Cap, dass du sagst, da kannst du nur zu zweit oder mehr rein. Das wird schon ein bisschen was machen, weil dann musst du dich aufeinander abstimmen, dann musst du gemeinsam spielen, dann ist das auch mehr Motivation. Weil jetzt ist es komplett egal, ob ich in Dungeon alleine, zu zweit oder zu viert reingehe. Der Dungeon fühlt sich gleich an, weil ja, die Gegner bekommen mehr Life, aber ich muss in keinster Weise ein Bild oder sonst was aufeinander abstimmen. Egal, ob ich als Rent-Barb, Wirbelwind-Barb, mit Mirkus Sorg mitgehe. Es macht einfach keinen Unterschied, ja. Weil es nicht notwendig ist, sich aufeinander abzustimmen. Und das macht es halt ein bisschen langweilig. Und wie gesagt, dadurch fehlt mir halt ein bisschen was. Vielleicht bin ich dann auch in dem Game falsch auf Dauer. Aber ich habe da eine ganz andere Erwartungshaltung gehabt, so wie sie es auch gepusht haben, eben in Richtung, wir wollen hier mehr Richtung MMO machen.
Ja, MMOs. Also für einen MMO-Inhalt finde ich es auch, also zum einen, ja, du hast wenig Abwechslung im Endgame. Ja, wenn wir jetzt mal den direkten Vergleich nehmen mit einem MMO, was Blizzard selber entwickelt, nämlich World of Warcraft, gehst du einfach in verschiedene Dungeons, ja, du hast verschiedene Raids, ne? Also du hast dann, du hast verschiedene Bosse, die dann halt auch wirklich Bosse sind. Und hier ist es halt so, also ganz ehrlich, Albtraum-Dungeons, ja, okay, die werden halt stärker, die Monster, je höher du die Stufe hast, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung, aber so ein Endboss, also wenn du halt ein Bild gemacht hast, der sich darauf spezialisiert, einen Boss schnell die Stun-Leiste voll zu machen und dann Bonusschaden auf Stun hast, Kumpel von mir spielt so einen Blink-Mage, der kann 4-mal instant teleportieren. Der geht in den Bossraum rein, blinkt 4-mal zu dem Boss instant in einer Sekunde. Die Stun-Leiste ist voll. Und dann hat er plus 600% Damage auf Stun. So, okay, dann macht er 2 Casts und der Boss ist tot.
Ja, ich finde auch, das Problem ist, die machen halt hier einen ähnlichen Fehler wie in Diablo 3. Oder ist es ein Fehler? Ich weiß nicht, aus meiner Sicht halt, ne? Albtraum-Dungeons skalieren halt nach oben, indem sie wieder prozentuell oder die Schadensschraube nach oben drehen. Es wäre doch viel smarter zu sagen, okay, wir geben den Bossen und auch den Elite in Dungeons zusätzliche Fähigkeiten, dass du einfach nicht, okay, wir drehen den Schaden nach oben, du musst deine Rüstung nach oben drehen, dass du mehr überlebst und deinen Schaden nach oben drehen, dass du schneller tötest. Du musst überhaupt nichts an der Taktik oder an dem, wie du etwas spielst, verändern, weil es einfach nur ist, okay, wir drehen 30% den Schaden nach oben, das heißt, du musst 30% schneller töten oder 30% mehr Rüstung haben. Das wäre doch viel smarter, wenn sie mehr Fähigkeiten geben, wodurch du einfach mehr tun musst. Ich weiß, das ist wieder so ein Wehransatz, aber das wäre doch viel smarter.
Aber ist es nicht tatsächlich auch so? Also ich bin noch nicht so viele gelaufen, aber man hat doch, wenn man so einen Albtraum-Dungeon startet, sag ich mal, stehen da doch unterschiedliche, also ich weiß nicht, wie das heißt.
Die der Dungeon bekommt, das stimmt schon. Aber das ist halt auch etwas, wo sie meiner Meinung nach ein bisschen wenig Affixe drauf haben, weil gefühlt sind es eigentlich 10 verschiedene. Wahrscheinlich sind es mehr, aber gefühlt. Die dich wirklich jucken, sind es 10 verschiedene.
Okay. Den Rest kommt drauf an, was du für ein Bild spielst. Ne? Also ich sag mal, aus meiner Sicht zum Beispiel, die einzigen Affixe, die mich stören, also die wirklich problematisch sind, ist, wenn die weniger Crit-Schaden bekommen, wenn die weniger Frostschaden bekommen oder wenn die eine geringere Chance darauf haben, Kontrollverlusteffekte zu erleiden. Alles andere ist mir komplett egal.
Ja, bei mir ist zum Beispiel so, was mich am meisten bisher nervt, ist, wenn du am Anfang diesen Stein hast, der dich verfolgt und immer den roten Kreis
hat. Treibender Schatten.
Danke, ja, weil ich halt immer raus muss. Als Nahkämpfer ist der halt ein bisschen ätzend, ja. Aber der ist jetzt auch nicht, dass ich sage, oh mein Gott, den Dungeon schaffe ich nicht. Da finde ich viel ätzender, dass sie in viele Dungeons einfach random scheiß Geister reinpacken, die dich einfach nur des Todes nerven, weil sie 90% Ranges sind und generell die nervigsten Mobs im Spiel sind für mich, ja.
Für mich auch.
Das ist halt auch wieder nur ein, okay, wir packen jetzt in 8 von 10 Dungeons Geister rein, um den Leuten so richtig auf den Sack zu gehen, ja. Das hat nichts damit zu tun, den Dungeon schwieriger zu machen, sondern es macht ihn nur frustrierend und nervig.
Ja. Die Geister countern mein Bild komplett.
Ist bei mir auch so, ich möchte die Gegner zusammen haben, die spreaden in alle Richtungen. Die stehen vom Nordpol bis Australien und ballern auf mich.
Aber ich finde genau das, was du gesagt hast mit den Steinen, ist zum Beispiel das, was die eigentlich machen sollen, weil ich gehe so an diese WoW-Mentalität ran und von den Steinen zum Beispiel, was interessiert mich denn, ob jetzt bei diesen Affixen die Gegner Giftschaden machen oder durch das 10% weniger Schaden kriegen, das interessiert mich nicht. Was mich da auch mehr interessieren würde, solche Sachen wie, keine Ahnung, der Stein, da kommt Flammenwände, da kommt mal ein Eiskreis oder irgendwas halt random auf der Map, wo ich sage, okay, ich muss mich die ganze Zeit anpassen, weil ich nur eben Schaden kriege. Ob das jetzt ein Boss ist, der mir die gibt oder mir der Dungeon, dass der mir gibt, egal. Aber irgendwie sowas halt, weil wie gesagt, ob mir dann irgendwie, oh, du machst 10% weniger Schaden durch das oder oh, du machst 10% mehr Schaden durch das plötzlich. Das interessiert mich in dem Moment nicht, sondern mich interessiert halt was mich an meiner Game-Mechanik macht. Oder wenn zum Beispiel, was ja auch gibt, wenn du rollst, dass du da so eine Giftpfütze hinterlässt und so. Das ist ja auch was Schönes, wo du sagst, okay, du musst trotzdem darauf achten, oh, wenn ich jetzt halt rolle, nehme ich mir selber Platz weg. Das ist halt jetzt nichts Bahnbrechendes, aber was mich an meinem Playstyle beeinflusst. Und das sollten sie halt weitermachen, einfach solche Sachen reinnehmen. Sagen wir es, okay, das beeinflusst jetzt mein Game-Style und ich muss halt überdenken, wie ich vielleicht dort gerade vorgehe. Und nee, ich roll da einfach durch und stompe alles.
Also am Ende vom Tag ist, glaube ich, bezeichnend, das kann ich für mich sagen, ich gucke auf keinem Stein, was für Affixe drauf sind. Das ist mir einfach wenig. Ich gucke nach der Stufe, die ich spiele und starte ihn.
Ja, okay. Ja. Lass mal die Season 1 jetzt ein bisschen abschließen. Als letztes wollte ich noch sagen, die geht am Donnerstag los, ne? Am 20. um 19 Uhr.
Yes.
Genau. Der Pre-Patch wird ja am 18. Verfügbar sein und da gibt es ja auch schon die neuen Aspekte und die neuen Unix, glaube ich. War so, ne?
Ja.
Was ich noch gehört habe von Blizzard auch selber, dass die Season 2, also die Season 1 haben sie wohl mit Diablo 4 parallel entwickelt. Deswegen ist das auch, haben die sogar selber gesagt, ein bisschen wenig, so haben sie es nicht ausgedrückt, aber die Season 2 wird um einiges mehr Inhalt bieten, haben sie ausgedrückt. Bin gespannt auf jeden Fall. Dann stand in irgendeinem Screenshot oder in irgendeinem Video, wo die Season 1 schon gezeigt haben, dass die 102 Tage geht.
Okay.
Wäre so 20. Oktober. Und wie ist es denn Diablo 3? Gab es auch immer eine Pause zwischen den Seasons?
Ja. Wie lange warten die? Weißt du das noch, Björn? Ich glaube, das waren immer so 2 bis 4 Wochen.
Ja, echt einen guten Monat, würde ich schon gerade sagen. Es ist fast ein Monat immer gewesen eigentlich.
Ja, dann können wir ja im November mit der Season 2 rechnen, denn, ja.
Dann auch. Ja, würde auch passen zur BlizzCon hin, ne?
Ja, vielleicht kündigen sie da sogar die Season 2 an, oder ich meine, die ist ja am ersten Wochenende im November. Wäre ja noch irgendwie gutes Thema ja,
vielleicht,
da.
Vielleicht stellen sie da zumindest die Features vor, ankündigen müssen sie es, glaube ich, vorher. Aber vielleicht stellen sie da dann die neuen Sachen vor, die sie dort bringen. Ja.
Und dann habe ich noch mal eine Noob-Frage für euch. Verkauft ihr die Items oder disenchantet sie die irgendwie?
Kommt immer ganz drauf an, ob ich gerade Gold oder Matz brauche.
Ja.
Okay. Ich habe bisher immer alles irgendwie beim Schmied, ich nenne es mal entzaubern. Aber Goldprobleme hatte ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe auch noch nicht so viel gemacht, um ehrlich zu sein.
Also Goldprobleme kriegst du, wenn du anfängst, Affixe auf den Items umzurollen.
Ja, aber Gott sei
Dank. Ja, okay. Ich habe am Anfang alles disenchanted und habe irgendwann mit Level 65 angefangen, alle Items zu verkaufen.
Ja, okay.
Und habe für Stats Rollen jetzt bestimmt schon 2 Milliarden ausgegeben.
Wo macht man das? Stats Rollen?
Ja.
Ja, klar.
Wenn du ein Item findest, da sind ja 4 Stats drauf, ne?
Ja.
So. Jetzt hast du davon 3 von den 4 Stats sind gut. Die willst du haben.
Ja. Ja?
Und für das perfekte Item fehlt dir noch 1 Stat.
Ja. Stats sind was?
Ja, die Sachen, die da drauf sind. Mehr Crit Damage, mehr
okay.
Mana.
Okay, ja.
Und jetzt hast du zum Beispiel, ich habe jetzt für mich zum Beispiel einen drauf, keine Ahnung. 10% weniger Schaden durch Gegner, die von Brand betroffen sind oder so. Juckt mich nicht, weil ich keinen Schaden kriege. Also will ich da irgendeinen Damage-Aspekt drauf haben. Beispielsweise mir fehlt Crit-Schaden.
Ja.
So, ich habe die anderen 3 Werte, die ich haben will, und Crit-Schaden fehlt mir, jetzt roll ich. So, das Rollen, dafür brauchst du Mats aus der Höllenflut.
Mhm.
Die Teufelsrosen, glaube ich.
Mhm. Ja.
Und kannst dann den Wert anklicken und kannst den dann halt verändern. Dann rollt der halt einen 9. Und wenn der wieder nicht gefällt, dann kannst du halt wieder rollen. So. Das kostet halt Mats, die du nur aus der Höllenflut bekommst, und das Rollen wird jedes Mal teurer. Ja. Und wenn du das dann halt machst, also wie gesagt, also keine Ahnung, 1 Milliarde Gold kannst du in 10 Minuten weghauen, ist kein Problem.
Ja. Ja, ich muss sie demnächst auch mal verkaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel alle legendären Items, die ich jemals gefunden habe, habe ich noch aufbewahrt. Man kann ja diese Aspekte runternehmen, ne?
Ja.
Ist es sinnvoll? Muss ich da irgendwie, ja, ist es jetzt sinnvoll, dass ich die noch aufbewahre? Oder oder wie ist das?
Da waren nur bevor, hast unterschiedliche Builds zu spielen. Für mich war klar, ich werde nur den einen Barb spielen. Das heißt, ich habe alle Affixe, die nicht für das Bild relevant sind. Also in der Non-Season jetzt erstmal habe ich einfach geschreddert, weil du hier auch zum Aspekte auf gelbe draufrollen, die Mats brauchst, die du.
Also muss ich mir alle mal durchlesen und dann mal gucken, ob das zu meinem Schnellfeuer-Bild passt, meinetwegen, ja?
Genau.
Ja, zu dem Bild.
Oder ob ein Bild passt, das du noch spielen willst, wenn du noch ein zweites vielleicht irgendwann spielen willst,
klar. Genau.
Ja, okay. Ja. Habt ihr noch was zu Diablo 4? Sonst würden wir zum aktuellen Gaming-Thema kommen.
Ja, nee. Hoffen wir mal, dass die Season interessanter wird. Schauen wir mal, wie sich das mit den Steinen, mit den neuen auswirkt. Ja, da habe ich eine Frage, ich habe es nämlich nirgends gelesen. Haben Sie schon irgendwo gepostet, was die Steine und die neuen Aspekte genau für...
Nein.
Sie sollen mächtig sein. Nur die
Namen genannt
von also den ganzen, aber... Also kein Theory-Crafting möglich?
Nein.
Alles klar.
Das ist, man weiß nur, es sind 32 Stück.
Du weißt ja auch nicht, zum Theory-Craften bräuchtest du ja dann zusätzlich auch noch die neuen Aspekte.
Ja, deswegen sage ich, Aspekte und Steine bräuchten wir absolut.
Genau.
Wir haben sie nichts.
Gut, dann lassen wir Diablo 4 abschließen. Das können alle ausschalten, die jetzt nicht mehr weiterhören wollen. Und zum aktuellen Gaming-Thema kommen. Katinka, was sagt deine Streaming-Karriere?
Meine Streaming-Karriere läuft gerade so seitwärts, ehrlich gesagt, weil es mir die letzten 2 Wochen nicht so gut ging. Aber es geht Montag weiter.
Ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf.
Ich muss richtig viel Diablo nachholen. Und andere Spiele warten auch noch.
Sehr schön, sehr schön. Wer kennt sich denn damit aus, mit der Kick-Plattform, mit der neuen, die Twitch-Konkurrenz machen will, soll, kann?
Kann ich ein bisschen was dazu erzählen, habe mich relativ viel mit Kick beschäftigt, weil es ein sehr kontroverses Thema ist. Was willst du wissen?
Ja, lohnt sich das? Sind da schon große Streamer rübergewechselt? Ist das sowas wie die, ich habe ja schon mal so eine Plattform, wie hießen die noch?
Also, es ist, ja, du meinst Mixer, und sie fahren ein ähnliches Konzept wie Mixer, nur haben sie einfach auch die finanziellen Mittel dahinter. Also was kann man über Kick sagen? Kick wird eigentlich gemacht als Konkurrenz zu Twitch, kam eher aus der Ecke Glücksspiel, weil viele nach der Glücksspielregulierung auf Twitch, sage ich mal, viele Gambling-Streamer unzufrieden waren. Dann wurde die Plattform gemacht, da hatten Aiden Ross sicher einen Anteil dazu gehabt. Ich weiß nicht, wer Aiden Ross nicht kennt, sollte mal googeln, ist für mich ein sehr schwieriger Charakter. Mhm. Bester Freund von Andrew Tate, das sagt vielleicht den Leuten mehr.
Ja, okay.
Die Plattform an sich finde ich aber in Ordnung, ja, weil sie haben weniger Regulierungen jetzt als Twitch, was eben Glücksspiel-Content betrifft, was Pool-Streams betrifft. Das kann man so und so sehen. Ich finde es in Ordnung, solange es eine klare Kennzeichnung gibt mit 18 plus, solange es auch vernünftig altersverifiziert wird, was zum Teil schwierig ist, aber das ist auf allen Plattformen schwierig, weil ich kann halt überall angeben, ich bin 18, das kann ich auch beim Pornhub-Account. Ne?
Hast du einen? Zum Hochladen?
Hochgeladen habe ich noch nichts. Nee. Aber ich schicke dir mal einen Link, wenn du das magst. Aber also schau, ich finde Kick halt, viele sagen, das ist eine Glücksspielplattform, und weil sie wird von Stake, also sie gehört Stake. De facto Stake ist das größte Online-Casino der Welt.
Ja.
Das heißt, alle sagen, es ist Blutgeld und man sollte das nicht unterstützen. Und das sind aber dann dieselben Leute, die Champions League schauen, die Deutsche Bundesliga schauen oder sonst irgendeinen Fußball, Formel 1 schauen, wo auch überall Casinos sponsern. Ja, also ich finde das zum Teil echt heuchlerisch, was hier abgeht. Ich persönlich sehe es so, sind schwierige Charaktere auf der Plattform? Ja, sind es. Sind aber auf Twitch auch und auf YouTube, ja. Überall. vor allem, ich finde es witzig zu sagen, das ist Blutgeld und dann Twitch als heiligen Gral zu sehen. Ich meine, Twitch gehört Amazon, dass Amazon jetzt nicht unbedingt die menschenfreundlichste Firma ist, auch, ja.
Aber wird es denn Konkurrenz werden? Das ist ja die Frage. Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ich denke schon, tatsächlich, im Moment. Ich meine, sie machen halt den Move, den Mixer gemacht hat. Sie geben halt Streamern viel Geld dafür, dass sie wechseln, exklusiert gewechselt für 120 Millionen für 2 Jahre. Eine Amarant hat gewechselt, die Summe weiß ich jetzt nicht, aber für auch viel Geld. Und noch einige andere, ja. Klar sind auch so kontroverse Leute aus dem deutschsprachigen Raum wie ein Skurus und ein Orange Morange drauf, die halt schwierig sind, ja. Mhm. Aber nochmal, das hast du auf jeder Plattform, ja. Warum sie, glaube ich, eine Konkurrenz zu Twitch werden, ist, hat mehrere Sachen. Erstens mal, Twitch gibt dir doch, wenn du Partner bist, nur noch Exclusive Deals. Das heißt, du darfst nur auf Twitch streamen, wenn du einen vernünftigen Share haben willst, nämlich 70-30 und nach 100.000 50-50.
Mhm. Und es wird aber jetzt auch jedes Jahr neu berechnet, nicht wie früher, dass du einen Langzeitvertrag hast, sondern es wird hier, du musst es jedes Jahr wieder erreichen, sonst fällst du da raus.
Genau. Auf Twitch, auf Kick, kriegst du einen Non-Exclusive Deal. Das heißt, die sagen dir, hey, wir geben dir, weiß nicht, im Fall von Exklusiv 120 Millionen Dollar für 2 Jahre. Du musst dafür x Stunden in der Woche streamen. Uns ist aber kackegal, ob du nach der Zeit noch auf Twitch, auf YouTube, auf Facebook oder weiß ich, wo du streamen willst, auf Instagram streamst. Ja? Das ist mal ein Riesenvorteil, dass das Non-Exclusive Deals, was halt stark ist. Ja? Das macht halt richtig viel aus. Und der Share ist halt geil. Sie geben dir 95% deiner Subs. Ja. Nicht wie Twitch 50, weil jeder Streamer, der nicht riesig ist, hat nun mal 50, wobei sie das jetzt mit dieser 350 Sub-Regel ein bisschen aufgelockert haben, aber die großen Streamer haben einfach eine Motivation, auf Kick zu wechseln, weil du kriegst 100.000 Dollar netto waren es, glaube ich, 70-30 auf Twitch und dann kriegst du 50-50. Das heißt aber, ein wirklich großer Streamer hat die 100.000 nach je nach Größe 1 bis 3 Monaten und das restliche Jahr fährst du 50-50. Ja. Was halt bedeutet, Twitch ist da schon sehr attraktiv. Ich meine, es sind ja nicht nur, es ist ja immer auch, wird immer von allen, die Kick ein bisschen haten, steht schon so im Raum, ja, da wechseln nur die Leute hin, die überall anders gebannt sind und das ist halt einfach falsch. Ja. Da sammelt sich dort das Ganze, sag ich mal, unter Gänsefüßchen gesockt, was niemand anderer auf seiner Plattform haben will, weil sie dort streamen können, ja. Aber, ja, du hast halt auch ganz normale Streamer dort, ja. Das wird auch, glaube ich, in den nächsten 3, 4, 5 Monaten doch ziemlich viele Überraschungen geben, wer von Twitch zu Kick wechseln wird, auch aus dem deutschsprachigen Raum, ja. Weil, weiß ich nicht, ein Standard-Skill ist jetzt nicht der größte Streamer, aber der ist auch nicht ganz klein. Der hatte auch keine Probleme auf Twitch. Der hat gewechselt, weil sie ihm einfach ein richtig gutes Angebot gemacht haben, ja. Hm.
Ja. Was ich jetzt noch finde, was du ein bisschen missachtet hast, was ich halt noch einen großen Schritt, sage ich mal, vom Kick einfach mal für das Arbeitsverhältnis von Streamern ist. Du sagst ja, die kriegen ja ein Payment dafür, dass die wechseln, aber das ist nicht das Einzige. Wenn du dort eine bestimmte Anzahl an Viewern und sowas hast, die bezahlen ja auch noch $16 dich per Stunde. Das heißt, wenn du, das heißt, die geben dir einen Lohn dafür, also im Grunde als Arbeitgeber dafür, dass du halt dort streamst. Und
also, das ich hab's soll kommen, die $16 sind aber tatsächlich, ich find's lustig, weil Ingame und jede Kackseite das übernommen hat. Die $16 sind ein Fake News, die irgendwo auf Twitter gepostet wurden, die absolut nicht stimmen. Der Betrag ist auch nicht bekannt. Hundertprozentig,
ja, das hat okay. Das
Niveau selber gesagt im
Stream. Okay, ja, es ist vielleicht nicht der Betrag, aber du hast aber auch schon mit vielen. Sowas, ja. Ja, ich meine, jetzt musst du das jetzt nicht abwehren, weil du sagst jetzt, das ist Fake News, weil Fake News wäre schlecht, weil ich schaue auch viele Streamer davon, Buru, Bonjour und sonstige Leute, und die reden auch alle davon, die haben jetzt auch keinen Betrag genannt, dass du dort stündlich trotzdem gepaid
du bekommst,
wirst.
Du bekommst einen Stundenlohn und du kannst dir einen Stundenlohn ausmachen, aber dieses, die
Regel, dass
jeder Streamer okay. $16 bekommt,
zum Beispiel. Nein, das hab ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ab bestimmten Requirements zum Beispiel, habe ich auch gesagt, das haben die auch selber schon gesagt, ab bestimmten, du kriegst nicht als Billo-Streamer, sondern wenn du halt bestimmte Base hast, wahrscheinlich so, reden wir mal von 1000 Zuschauern wahrscheinlich. Wir reden jetzt nicht von jedem, sondern wenn du halt eine normale Plattform bist.
Ganz ehrlich, ich glaube, dass das viel
mehr
werden wird. Viel
ja, egal erstmal.
Ja, Moment. Aber stimmt, das ist geil. Es ist ein Stundenlohn geplant für Streamer, das ist richtig gut.
Das ja, das meine ich halt. Es ist ja egal erstmal, weil nur weil du jetzt irgendwas machst, bist du das auch nicht zum Beispiel angestellt. Wenn du jetzt zum Beispiel machst, was grundsolides wie sowas halt, wie viel erreichen, sind für mich auch halt welche, die wirklich arbeiten. Die ist ja wirklich so, die arbeiten ja wirklich und arbeiten ja viele Mann so über eine 40-Stunden-Woche. Und wenn du einfach sagst, okay, solche Leute kriegen dann eine Bezahlung, ist es einfach nur ein Schritt dafür weiter, dass es halt ein anerkannter Beruf dann einfach wird, weil du sagst, okay, die werden von jemandem bezahlt, stündlich, offiziell, dass sie dort arbeiten. Wie viel die dann verdienen, ist ja dann genau wie der normalen Arbeit vom Arbeitgeber und was du machst halt und wie viel du damit machst halt gegeben. Und das ist ja eigentlich ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, Streamer haben ein Problem, das auch zu erklären, wie sie Geld verdienen und so. Das hörst du auch von Streamern, wie sie es angeben sollen, ob sie jetzt privat sind oder halt eigenständig oder wie die es halt machen sollen. Und das finde ich halt, ist ein guter Schritt, ob es jetzt die Plattform ist anders, aber es ist ein guter Schritt, das einfach zu sagen, okay, vielleicht etabliert sich das wirklich so, dass man irgendwann sagen kann, okay, das ist ein Beruf, wo man bei bestimmten Firmen, vielleicht auch bei anderen Plattformen, dann einfach dafür bezahlt wird, dass man das macht.
Ja, und vor allem, es macht für kleine und mittelständige Streamer das Leben deutlich einfacher, weil ich sag mal, auf Twitch, ich habe da wenig Vergleich, ich habe ein bisschen Vergleichswert, aber wie viel Average-Zuschauer brauchst du auf Twitch als normaler Streamer, der jetzt nicht irgendwie eine geisteskranke Gönner-Community hat, um davon leben zu können? Da reden wir wahrscheinlich
300.
Von 300 bis 400, hätte ich auch gesagt, genau. Wenn du jetzt aber, ich sage irgendwas auf Kick mit 100, 150 Zuschauern schon, reden wir nur von $8 oder $10 die Stunde Stundenlohn bekommst. Das bekommst du ja on top zu den Subs, zu Donations, zu möglicherweise kleinen Placements. Wer auch ein Studio mit 150 Zuschauern kann schon kleine Placements machen. Ja, ja, irgendein NordVPN-Placement bekommst du halt immer, ja.
Löwenanteil, solche Dinger, die gehen wir eigentlich auch immer. Also ich meine, so kleine
Shadow Legends.
Das ist auch okay. Ja. Ey, ist auch vollkommen okay, finde ich, ja.
Ist halt so die Frage, die fangen ja jetzt richtig groß an und die Sachen, die jetzt gerade alle auch besprochen wurden, ist halt die Frage, ob sich das irgendwann wieder zurückentwickelt, ne? Und ob das jetzt gerade nur für einen Anfang ist, damit die richtig krass etabliert werden und da alle hinwechseln.
Also,
wie gesagt, vor allem mit der Aufteilung von irgendwie 95,5 oder so. Also, dass sich sowas vielleicht noch zurückentwickelt.
Da gibt es von 4 Besitzern der Plattform, also 4 Hauptanteilseignern, die klare Aussage, die sie öffentlich auch gemacht haben, dass sie das eben, weil das auch viele Leute hinterfragt haben, was du sagst, dass sie das nicht zurückfahren werden. Die 5% sind nur da, um die Plattformkosten und Co. zu decken, ja. Ich meine, man muss ja sehen, die haben hier unendlich viel Geld dahinter. Wie gesagt, man kann sich nicht vorstellen, was Stake an Geld produziert, das größte Online-Casino. Nur zur Relation, Kick hat so viel Geld, dass nicht Stake, sondern Kick, der Hauptsponsor der nächsten Saison oder diese Saison sogar schon vom Alfa Romeo Formel 1 Team ist. Also die haben einfach Bei denen ist Geld abgeschafft, denen ist Geld egal, die machen. Hier sind Leute dahinter, die das nicht machen, um Geld zu verdienen, zumindest wirkt so, ja. Im Long Term vielleicht, aber da geht es darum, kostendeckend zu arbeiten und etwas zu machen, was natürlich wieder Steak weiter bewirbt, ganz klar, ja. Und womit sie einfach eine Werbeplattform haben. Ähnlich wie es Twitch mit Amazon hatte, dass die irgendwann dann zu viel wollten, zu viel Geld verdienen wollten, ja. Und wenn die es schaffen, einfach zu sagen, okay, wir machen weiterhin für unser Casino über diese Plattform Werbung, was ich persönlich vollkommen okay finde, das kann man aber auch anders sehen, ja. Dann wird es auch so bleiben.
Ist ja vollkommen okay, Schmidt. Amazon macht auf Twitch Werbung mit Amazon Werbung. Also von daher sage ich, oh, ist ja vollkommen okay, ist es deren. Gehört im Grunde. Und deswegen können die auch Werbung dann machen. Wenn da Werbung dazu kommt, ist das ja fein. Es gehört ihnen.
Genau. Ich finde es nicht ganz vergleichbar, aber ja, also wenn es die eigene Plattform ist, finde ich es okay. Aber vergleichbar finde ich jetzt Casinos-Sachen und Amazon nicht unbedingt.
Ja, ich meine, ist erstmal egal, Clem, man kann es vielleicht sagen, mir gefällt nicht, dass Casinos Werbung machen, aber ist ja im Grunde dasselbe. Amazon gehört Twitch. Das bedeutet, Amazon hat halt dieses Recht, auf Twitch Werbung zu machen. Wenn halt das Casino halt Kick gehört, so, weißt du, mein, dann kann das Casino auch dort Werbung machen. Also das ist ja eigentlich erstmal vom rechtlichen Sinn komplett dasselbe, was die machen. Was die Firma an sich machen, ist ja wieder ein kompletter Unterschied vom Feld halt.
Vom Feld ist es ein kompletter Unterschied, aber was ich halt schwierig finde im Moment, wie gesagt, man kann zu Casino stehen, wie man will. Ich finde, wenn man Casino ordentlich kennzeichnet, ist es auch vollkommen fein, das zu streamen, ja. Aber ich mag diesen Vergleich nicht, dass Twitch mit Amazon dahinter so der heilige Gral ist, die alles richtig machen, weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, zu welchen Konditionen, in welchen Ländern, wie Amazon produziert, kann man hier genauso vom Blutgeld reden wie bei Casino, ja?
Ja.
Das ist halt leider so.
Ja, die tun sie ja,
das war auch nicht, das war jetzt auch nicht, was ich meinte. Mir ging es nur, dass, also Casino so ab 18 und mit der Suchgefahr fand ich halt nicht ganz vergleichbar mit einem Online-Shop. So. Das war der einzige Punkt, den ich da meinte.
Das stimmt, die Suchgefahr, deswegen sage ich auch, ich persönlich bin der Meinung, das bin ich bei all diesen Plattformen, egal ob Kick, Twitch oder sonst irgendwas, der Meinung, es sollte eine viel strengere Altersverifikation geben, weil ich habe auch auf Twitch noch immer Pool-Streams, wo ich klicken muss, ja, ich bin 18. Ich kann aber auch als 12-Jähriger klicken, ich bin 18.
Das sind die besten Verifikationen. Ah. Sind Sie schon 18? Ja, ja, nein?
Ja, vielleicht klicken wir dann auch. Genau, ja, ich klicke so, ja. Also ich wäre schon für einen vernünftigen Verifikationsprozess, damit wirklich gewährleistet ist, dass du 18 bist. Das sollten die Plattformen haben. Warum machen sie sich? Na klar, weil die so viele Zuschauer auf ihren Streams wie möglich wollen. Und sind wir uns ehrlich, auf Streamingdiensten werden die Communities immer jünger.
So, Sascha, jetzt kannst du den Podcast einschicken, die 10 Minuten, und vielleicht auch von Kick bezahlen lassen. So viel Werbung, wie du jetzt gemacht hast. was ich noch mal sagen wollte, ist, hinter Mixer stand Microsoft, ne? Also wenig Geld war da auch nicht.
Ja, aber ja, die haben halt geglaubt, zu kaufen 3-4 große Streamer, wie eine Ninja damals, und dann läuft die Plattform. Und das ist halt nicht die Basis einer Streaming-Plattform, sind die kleinen Streamer. Weil es ist wichtig, dass du auf eine Streaming-Plattform gehst um 4 Uhr morgens und für dein Game, was du gerade sehen willst, deinen Streamer findest. Und das hat Mixer halt nicht hinbekommen. Die hatten halt 4, 5 oder 10 große Streamer irgendwann, und die kleinen und mittleren Streamer haben aber einfach gefehlt, ja. Und das macht halt Kick meiner Meinung nach eben mit dem, dass sie sagen, wir schauen, dass auch kleine Streamer, mittlere Streamer mittelfristig nicht unbedingt davon leben können, aber zumindest ein gutes Nebeneinkommen haben.
Finde das mal raus, bitte, wie viel man da kriegt und wie viel man braucht. Das würde mich mal tatsächlich interessieren.
Also ich kann dir sagen, damit du Affiliate wirst und einen Sub-Button hast, brauchst du 75 Follower und 5 Stunden Streamingzeit in 30 Tagen.
Ja, das ist ja nicht viel.
Dann bist du Affiliate, das ist halt ein Selbstläufer quasi. Ne?
Und wann verdient man Geld? Das würde mich ja mal interessieren.
Du meinst den Stundenlohn? Ja. Das ist noch nicht ganz klar. Momentan gibt es Exclusive-Deals, also Exclusive, Non-Exclusive, das heißt, es gibt Deals für Streamer, denen je nach Größe schon angeboten wird, was sie in der Stunde kriegen. Es gibt aber noch nicht dieses, du brauchst die Requirements für den Stundenlohn, das sind sie noch am Ausarbeiten. Das steht noch nicht so fest, dass du sagen kannst, das wird aber im Laufe dieses Jahres noch kommen, was ich so mitbekommen habe. Ja. Und du hast recht, ich mache Werbung für Kick. Warum mache ich hier gut Werbung für Kick? Weil
du schon bezahlt wurdest.
Nein, weil ich irgendwann bezahlt werden will, aber das ist wieder was anderes. Nee, weil ich einfach der Meinung bin, es ist extrem wichtig, dass wir momentan eine solide, brauchbare Konkurrenz
für Kick
bekommen,
richtig.
Weil das, was die momentan machen, halt
genau. Schwierig
ist. Und sind wir uns ehrlich, YouTube weiß nicht, was es will. YouTube weiß nicht, ob sie TikTok 2.0 sein wollen mit ihren Shorts, eine Streaming-Plattform oder weiter eine Videoplattform. Die probieren alles zu machen und machen bis auf das mit den Videos halt dann auch alles nur so halb, meiner Meinung nach, ja. Wir überlegen jetzt auch wieder die Shorts abzuschaffen, weil es halt nicht so funktioniert, wie sie wollen, ja. Und das ist eben, du hast halt keine Konkurrenz. Was ist wirklich die Konkurrenz momentan zu Twitch? Also Facebook-Streaming braucht man, glaube ich, nicht diskutieren, ja. YouTube ist es für mich auch nicht und dann hört es halt auch auf, weil wo kannst du noch streamen? TikTok, ja, meine Güte, aber das ist halt keine
andere Zielgruppe. Ja.
Das ist eine, wir Rapper, Gangster-Rapper machen dort einen auf Beef-Plattform geworden im deutschsprachigen Raum. Ja.
Ich wollte eigentlich mit Mixer und Microsoft eine Überleitung schaffen zu, die FTC hat das Verfahren eingestellt, beziehungsweise Microsoft hat gewonnen. Es ging ja da um den Streit gegen Sony, dass Microsoft Activision Blizzard übernehmen kann. Die haben da jetzt den Weg frei gemacht. Das sieht alles sehr gut aus. Bis auf in Großbritannien, glaube ich. Da sträuben die sich immer noch so ein bisschen. Hatte ich aber gelesen, dass vielleicht einfach Microsoft sich aus Großbritannien verziehen will.
Ja, genau.
Damit das durchgeht. Von daher, also ich sehe dem positiv entgegen. Ich freue mich ehrlich gesagt. Ich meine, Veränderung ist nicht immer gut, aber ich denke in dem Fall, Microsoft, da steckt viel hinter. Und wenn es vielleicht dann noch irgendwie Spiele in den Game Pass kommen, wäre natürlich eine feine Sache, finde ich.
Ja, ich meine, ist ja schon gut. Und ich meine, das finde ich auch einen coolen Move. Das habe ich auch schon, mir haben sie schon vor Wochen mal gesagt, mit dem Großplan finde ich auch gut, um dann zu sagen, okay, ihr wollt das nicht, dann
gehen wir.
Dann tun wir, interessiert euch unsere Meinung einfach nicht und wir gehen halt, genau. Das ist halt eigentlich was Cooles, was ich finde, wo sie einfach sagen, nein, halt auch nur einfach sagen, wir sind nicht auf euch angewiesen.
Ja.
Das ist eigentlich schon wachsende Meinung.
Ja, wie viel Microsoft können das so machen? Ich meine, wenn Blizzard sagen kann, okay, wir verpissen uns aus China, was weit ein größerer Markt ist, kann auch ein Microsoft sagen, okay, viel Spaß England ohne uns. Also ja. Großbritannien.
Ja, Großbritannien ist jetzt auch nichts, wo man sagen, das ist nicht so ein Absatz, wo die sagen müssen, oh, da müssen wir mit denen verhandeln, weil das ist wichtig, sondern das ist was, wo man sagen kann, okay, ja, interessiert uns nicht.
Ja. Ich glaube eher, dass die einen riesen Shitstorm aus der eigenen Gaming-Community kriegen werden, wenn die Übernahme durchgeht und plötzlich keine Blizzard-Games in Großbritannien verfügbar sind.
Ja, so. Tja, aber das ist ja dann deren, ich meine, klar gibt es einen Shitstorm, aber ich meine, ist halt dann einfach so, wenn die Regierung von denen halt komplett dagegen ist, dann kannst du ja auch als Publisher irgendwann nichts mehr sagen. Und
ja, nee, ich glaube, der Shitstorm geht dann gegen England, also gegen die Regierung und nicht gegen...
Ja, genau. Das ist auch dann richtig so. Vor allem die Frage ist, wie weit verzieht sich Microsoft dann aus Großbritannien? Verdienen sie sich mit ihrer Gaming-Sparte oder sagen die, ihr kriegt keinen Windows-Support mehr von uns?
Das ist natürlich auch noch interessant. Aber ich glaube, das können sie nicht machen mit dem Windows.
Weiß ich nicht.
I don't know.
Gibt auch noch mehr. Die sind ja, haben ja keine Monopolstellung in ihrem Fach.
Ja, aber also sagen wir mal, realistisch, wie groß der Marktanteil von Windows immer mal ist.
Warum können die das nicht machen? Es hat auch Google gesagt, okay, ihr werdet uns euch mit uns nicht einig, Huawei. Fuck off, wir supporten euch nicht mehr.
Ja, und gut.
Huawei mittlerweile, ja. Die sind nicht mehr relevant am Handymarkt.
Ja,
mit
genau.
Eigenen Betriebssystem schwierig. Deswegen, also Microsoft kann das sehr wohl machen und das ist auch das beste Druckmittel, was sie haben.
Ja.
Ich habe es gedacht, dann werden sie aber, also klar, vielleicht machen sie es, aber dann müssen sie ja wahrscheinlich irgendwie so einen Deal machen, wie normales Windows ist, keine Ahnung, wir tun euch in 4 Jahren oder so, oder in 3 Jahren halt den Support halt einfach komplett streichen. Ja. Also die können ja nicht von einem Tag auf den anderen
das dann trotzdem machen. Sie können machen, wie es Google mit Huawei gemacht hat. Alle Geräte, die jetzt Windows drauf haben, werden bis End of Life der Version serviciert. Und alle neu angeschafften Geräte und alle neuen Windows sind für euch nicht verfügbar. Und auf neuen angeschafften Geräten kann kein neues Windows installiert werden.
Okay, ja, okay, das könnte ich sehen.
Ich denke, die werden sich dann noch irgendwie einigen. Ich glaube das nicht, dass sie da rausgehen. Nee, aber...
Ich davon aus, aber das wäre halt der Worst Case, den sie... Ja. Ich glaube, dass der Microsoft dann länger im Hebel sitzt.
Auch. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde um. Ich habe noch so viele Sachen auf meiner Liste, dass wir die vielleicht nächstes Mal besprechen wollen. Ich würde gerne noch 1-2 Themen besprechen. Und zwar, Mirko, weißt du, wann CS2 rauskommt?
Ja, tatsächlich.
Okay, sag mal.
Im Sommer.
Aber ist der Sommer nicht schon fast um?
Ja. pass auf, ich hab tatsächlich eine Vermutung.
Ja, okay.
Ich predikte am 12. August, weißt du warum?
Nee.
Am 12. August wurde Counter-Strike Go released.
Ja. Okay.
Damals.
Das kann sein, dass sie sich so ein Datum aussuchen, ne? Ja.
Es ist nicht bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der 12.8. wird, weil CSGO auch am 12.8. kam, dass er sich das vielleicht so... Ne? Mhm. Und ich meine, wir wissen ja mittlerweile, Mirage ist fertig, Nuke ist fertig, Das 2 ist fertig.
Von den Beta-Teilnehmern, ne?
Und Office war fertig, ne? Office, ja genau. Die 4 Maps sind ja fertig. Also könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn sie das in dem Tempo so weitermachen, dass du dann 7-8 Maps hast am 12. August.
Ich freue mich drauf. Für alle, die es nicht wissen, Mirko und ich spielen in letzter Zeit relativ viel CSGO wieder. Bringt auch Spaß hauptsächlich, aber manchmal auch nicht. Aber ja, also sonst wird es man ja auch nicht spielen, ne? Ich habe jetzt noch mehrere Gaming-Themen hier auf dem Zettel, aber ich würde sagen, die besprechen wir nächstes Mal, wenn Björn nicht böse ist, weil wir wollten ja auch noch über WoW Hardcore reden und so, aber es rennt ja, glaube ich, nicht weg, oder, Björn?
Nee, das hat erstmal noch ein bisschen Zeit.
Machen wir das nächste Mal dann. Ich würde gerne noch über zwei Themen mit euch sprechen. Okay, ihr guckt ja wahrscheinlich alle kein Fußball, bis auf Mirko und mich, ne? Mirko und mir?
Ja. Also ich gucke keinen Fußball. Ich
gucke auch keinen Fußball.
Guck, schon Fußball, kommt immer darauf an, welche liegen.
Würde gerne über DAZN sprechen.
Oh ja.
Als DAZN damals angefangen hat, hier in Deutschland, hat das 9,99 € gekostet. Und da war alles drin, glaube ich.
Wenn man sich ich ganz erinnere mich auch noch an den Twitter-Post von dem Besitzer, der gesagt hat, mir geht's nicht ums Geld verdienen, es wird nie mehr als 10 € kosten, weil ich will hier nur das Ding finanzieren und kein Geld damit machen, ich habe genug Geld.
Ja. Und dann gab es, ich glaube, jetzt 3 Preissprünge und jetzt kostet es mittlerweile, wenn du es monatlich abschließt, 45 € und wenn du ein Jahresabo abschließt, 40 € im Monat. Und
ist das gleich so?
Ja, und das Ding ist, ohne
99 im Jahresabo.
Ohne NFL. Das ist nämlich jetzt ein Sonderpaket.
Also ist das so, das wollte ich dich fragen, das wollte ich dich eigentlich offstream off-Podcast fragen, aber wenn wir drüber reden, frage ich dich jetzt hier.
Ja.
Ist es tatsächlich so, dass wirklich NFL komplett raus ist, weil ja, die haben den Game Pass bei NFL selber drinnen für 171 € oder so? Oder ist das nur zusätzlich zu den paar Spielen, die sie immer schon hatten?
Also ich habe letztens verlängert und da stand extra drin, ohne NFL. Inwieweit, das weiß ich jetzt nicht.
Das ist ätzend, weil das war der einzige Grund, warum ich überlegt habe, tatsächlich DAZN abzuschließen, weil für Fußball, ganz ehrlich, ich habe Sky, ich brauche keinen DAZN. In Österreich haben wir auch noch die komplette Champions League drinnen, ne, in Sky.
Ja.
Dir ist gut.
Ja. Ja, wir haben, glaube ich, noch Verträge bis 25, wurden die geschlossen. Wir haben auch die komplette Euroleague und die komplette Conference League mit drin.
Kann ich mir jetzt nicht einfach Sky in Österreich kaufen?
Geh mal tatsächlich auf skyx.com und guck mal, ob es geht. Das ist nämlich die Streaming-Variante. Das, was bei euch das Wow ist. Keine Ahnung, ob du es mit dem VPN abschließen kannst.
Ich sehe gerade, ich bin in meinem Mitgliedskonto. Ich hatte da letztens noch DAZN Premium. Das haben sie aber rausgenommen. Jetzt habe ich nur noch ein Stream und 3 Geräte.
Boah, echt. Ja, vor allem, ich finde 45 € halt echt hart, ja. Weil.
Ich bezahle noch den günstigen Tarif, weil ich Kunde bin. Das sind für Neukunden, muss man dazu sagen, ne?
Ja, aber warum ist das in Deutschland so teuer? Wieso kriege ich in Österreich das Ganze für 19,90? Ich meine, eh klar, weil ich halt eben über Sky noch immer die Champions League kriege und ihr nicht wahrscheinlich, ja. Ich war ja bis vor 1,5 Wochen, für 3 Wochen wieder mal in Ungarn, bin ich ja öfter, hab dort bei DAZN reingeguckt. Dort kostet DAZN umgerechnet im 12-Monats-Abo 11 €.
Ja, also.
Warum ist Internet auf dem Handy bei uns so teuer? Also es ist irgendwie, Preispolitik ist interessant.
Ja, absolut, vor allem in so nahe zusammenliegenden Ländern, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt davon reden, dass, weiß ich nicht, in Ungarn kann man noch sagen, okay, da verdienen die Leute viel weniger, sie passen sich dem Durchschnittseinkommen an, aber da nimmt sich Österreich und Deutschland nicht viel, ne? Da macht es halt gar keinen Sinn.
Ja, ich muss
weil
auch nochmal mit.
Kann. Einfach, weil man es kann. Ja.
Muss auch
was
noch mal
kostet bei Internet am Handy, weil du es gerade gesagt hast? Ist das wirklich so teuer bei euch?
In also Deutschland, ja.
Ja.
Deutlich teurer als in allen anderen Ländern auf jeden Fall.
Ich kriege hier eine Allnet-Flat telefonieren mit Flat Internet am Handy für 39,90 mit Gerät.
Also okay. Ich zahle jetzt gerade 29,99 20 Gigabyte ohne Gerät.
Oh Gott. Ja. Ohne Gerät kriege ich eine Flatrate für All-Flat mit Internet für 24,90, also Flat Internet auch mit halt 5G und 300 Mbit.
Expansion, ja. Hast vergessen.
Also es gibt noch billigere Anbieter, die sind dann so Drittanbieter, die andere Handynetze nutzen. Ich bin jetzt gerade bei einem der größeren Anbietern. Aber generell im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland richtig, und das ist halt immer begrenzt auf, also nicht immer, aber oft begrenzt auf eine Gigabyte-Anzahl, nicht ordentlich. Ja.
Und dazu kommt noch, dass du in Deutschland überall auf jedem Quadratzentimeter Deutschlands überall wunderbares Internet hast. Ne? Das kommt noch dazu. Ja. Wir sind, glaube ich, ganz, 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 ganz weit hinten. Also ja. Ganz, 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 und ganz weit.
Handy wusste ich nicht, dass so krass ist. Ich wusste es beim Internet für zu Hause, beim kabelgebundenen Internet, sage ich mal. Ne? Da wusste ich, dass es ganz, ganz schlimm zum Teil ist bei euch. Preislich wie abdeckungsmäßig. Das weiß ich ja noch meiner Zeit bei der Deutschen Telekom, wo ich gearbeitet habe. Ne? Aber
hier gibt's nix.
Auf der Strecke vom Ruhrgebiet zur Nordsee, die ich jetzt die letzten zwei Tage mit dem Zug überwunden habe, hatte ich auf der Hälfte der Strecke immer wieder Internetausfall.
Ja. Ist ja nicht nur das Internet, ist ja auch noch, du hast ja noch, dass du einfach kein Netz, also kein Handynetz an sich. Also ich bin ja auch sehr viel auf Montage. Da bist du einfach irgendwo auch mal in der Stadt. Also nicht nur rede ich jetzt mal von, dass ich auf irgendeiner Station bin, irgendwie bin ich außerhalb, was weiß ich, du hast manchmal in Städten kein Netz. Und dann sag ich mal, wie kannst du in der Stadt sein? Zum Beispiel auch in Teilen von Niesky und bei Dresden, bei Leipzig, selbst da hast du Stadtteile, da hast du einfach mal kurz kein Netz. Wo ich sage, das sind Städte. Das sind Städte.
Aber wie ist denn das bei euch in Deutschland? Arbeiten da die Mobilfunkanbieter untereinander zusammen und vermieten sich gegenseitig die Netze zum Teil?
Zum Teil, ja.
Ja, aber bei uns ist das, glaube ich, der Keypoint, dass auch die großen Kooperationen haben in den Gebieten, wo sie halt selber eine Kackabdeckung haben, sich woanders einmieten, ne?
Nee, das ist hier gar nicht so. Das ist halt, also pass auf, du hast das folgendermaßen. Du hast Anbieter, die keine eigenen Netzen haben, ja? Ja,
das haben wir auch, das sind diese Drittanbieter, Spusu,
Nadi. So, das meinte ich, sorry, ja.
Ja, ja, genau, das, ich wollte gerade sagen, das war das, was wir meinte. Aber wenn du hier zum Beispiel D1 hast, ja. Und du bist in einer Stadt, die dir D2-lastig ist, hast du mit der 1 da keinen Empfang. Die helfen sich nicht.
Ja, das ist krass. Und das meine ich eben. Ich arbeite ja auch für einen Mobilfunkanbieter. Ne? Und wir haben die größte Netzabdeckung, aber eben nicht überall. Das heißt, wir haben im zweitgrößten in den Gebieten in einigen davon eine Kooperation, wo Netze geteilt werden. Dafür haben die woanders eine schlechte Abdeckung und kriegen von uns Teile des Netzes zur Verfügung gestellt. Und so generierst du halt eine vernünftige Abdeckung österreichweit. Ne?
Ja, aber das ist ja, du musst immer eins bedenken. In vielen Ländern der Welt wird mit Hörn gearbeitet. Das hat in Deutschland noch nie stattgefunden.
Ja, das würde ich so unterschreiben aus meiner Zeit. Wie gesagt, 5 Jahre Deutsche Telekom gearbeitet. Also ja, okay, stimmt.
Okay. Ja, gut, auf jeden Fall sind die Preise relativ teuer. Ich stette nebenbei gerade nochmal mit dem Typen hier. Eine Sache wollte ich noch. Und dann machen wir wahrscheinlich Feierabend, dann wie lange reden wir jetzt schon? Über eine Stunde. Ich habe jetzt ein Balkonkraftwerk. Ich habe es installiert. Ich habe mich natürlich überall registriert und gemeldet und so, klar. Und ich muss sagen, es ist schön, immer mal auf die App zu gucken, um zu sehen, wie viel Strom man tatsächlich generiert. Es ist zwar wenig, aber nachher macht es ja die Masse. Und es soll ja auch wirklich nur so ein bisschen unterstützend wirken, ne? Also, ja.
Hast du da eine Photovoltaik oder was hast du da genau?
Genau, ich habe 2 Platten mit 440 Watt-Modulen jeweils und Wechselrichter kann jetzt... 2
Platten darfst du ja auch gar nicht, oder?
Nee, tatsächlich, ja, ist das richtig? Ab nächsten Jahr schon, aber stand jetzt, ja. Genau, und Wechselrichter, der 600 Watt kann, aber den ab 1.1. nächsten Jahres soll es ja auf 800 Watt hochgehen und dann dürfte man auch insgesamt bis 2000 Watt Module zumindest haben, aber halt 800 Watt Wechselrichter. Damit halt immer was ankommt. Ne?
Musst du in Deutschland ins Netz einspeisen oder darfst du es selber verwenden?
Du kannst das bei dem Balkonkraftwerk tatsächlich nur selber verwenden.
Okay. Mhm. Weil das ist bei uns so komisch, wenn du eine Photovoltaik hast, musst du es ins Netz einspeisen, kriegst einen Mickey-Maus-Betrag dafür und musst es dann teurer vom Stromanbieter quasi zurückkaufen für das, was du selber verwendest.
Also in Deutschland ist es tatsächlich so, wenn du eine richtige Photovoltaik hast, also jetzt kein Balkonkraftwerk, sondern richtig Photovoltaik aufs Dach machst, ist es sogar so, dass du mehr davon hast, wenn du keinen Speicher hast.
Echt?
Ja.
Ich weiß nicht, bei uns wäre es eher umgekehrt, weil wie gesagt, wenn ich jetzt Strom für 9 Cent die Kilowattstunde ins Netz einspeisen kann und für 25 bis 30 zurückkaufen muss, ist das ein Kackdeal, ne?
Also in Deutschland musst du dir den Strom abkaufen, den du überproduzierst. Das heißt, du haust dir das Dach einfach voll. Und hast dann im Prinzip mehr Income, als du Stromkosten hast. Insofern bist du schon auf null. Und du hast nichts eingespeichert, also du ohne Speicher. Und wenn du den Speicher jetzt dazu nimmst, hast du keinen Mehrwert davon, weil du schon auf null kommst. Und du hast halt die Anschaffungskosten für den Speicher. Deswegen ist der Speicher aktuell nicht relevant. Und da die Speicherschweine teuer sind, wenn die günstiger werden, ist das ein anderes Thema. Dann kann man drüber reden, aber aktuell lohnt sich das nicht.
Das sehe ich übrigens nicht so. Also ich würde da gerne mal einhaken.
Okay, ja, gerne. Ich habe mich da jetzt sehr lange und viel beraten lassen und von 17 Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sind wir bei allen zum selben Ergebnis gekommen.
Also nachts generieren die ja keinen Strom, aber du verbrauchst trotzdem welchen.
Richtig.
Und beim Einspeisen, das kriegst du irgendwie 8 Cent, weil das subventioniert ist von der Bundesregierung.
Richtig. Und
das ist ja viel weniger als das, was du sparst, wenn du zwischenspeicherst für nachts.
Was ich gesagt habe, genauso wie bei uns. Ja. Wie gesagt, 8 oder 9 Cent fürs Einspeisen. Ich glaube, bei uns sind es 9 Cent. Und ich weiß nicht, was die Kilowattstunde bei euch momentan kostet. Da wegen was zwischen 25 und 30 Cent wahrscheinlich.
Ne? Nee, 40.
Ja, deswegen, was? Also.
Alter.
Ja, kommt drauf an, wann du deinen Vertrag jetzt erneuerst.
Ja, gibt doch schon wieder 26, ist das niedrigste, glaube ich, was es im Moment gibt.
Ja, aber ist halt trotzdem viel besser, wenn du dann deinen eigenen Strom verbrauchst und nur zukaufst, was du nicht selber produzieren kannst.
Also ich habe in meinem Bekanntenkreis 25 Leute, die in den letzten 5 Jahren gebaut haben, alle mit PV.
Mhm.
Und manche davon haben einen Speicher und manche davon haben keinen Speicher. Und alle kommen auf dasselbe Ergebnis, die bezahlen keinen Strom.
Was machen die nachts? Die ohne Speicher?
Ja, du musst ja bedenken, dass du...
Die produzieren über den Tag wahrscheinlich das...
Genau, die produzieren über den Tag einfach mehr, als sie überhaupt verbrauchen.
Ja, aber kommt das dann auf null hinaus? Also verbrauchen die...
die machen sogar Plus.
Die so viel mehr, dass sie
nachts
quasi das kaufen können und Plus machen?
Die machen Plus alle.
Spielen für 8 Cent ein, machen irgendwie das Vierfache von dem, was sie verbrauchen würden, kaufen es für 30 Cent zurück.
Und die 7, die ich kenne, die einen Speicher haben, die ärgern sich mittlerweile, dass sie sich einen Speicher gekauft haben, weil er bringt ihnen nichts.
Aber da müssen die ja dreimal mehr Strom.
Ja, gut, mag sein mit einer guten Anlage in einer guten Lage, why not, ne?
Ja, cool, die Häuser sind natürlich auch alle so gebaut worden, ne, dass du komplett.
Okay, was du sagst, das kann natürlich sein. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe es auch noch nie berechnet.
Was sagt denn Björn dazu? Der ist doch Elektriker.
Ich bin leider nicht mit Photovoltaik. Also ich habe damit gar nichts zu tun in meinem Berufsfeld. Da bin ich leider komplett raus. Ich habe wenig mit Hausbau zu tun. Mit Photovoltaik tut sich unsere Firma gar nicht beschäftigen. Von daher.
Also davon ab, nur für die, die es nicht wissen, ich habe lange bei einer Hausbaufirma gearbeitet.
Hm.
Also ja, ich will nicht sagen, weil ich kann nur falsch sagen, ich habe dazu nur hören Wissen, aber kein technisches Wissen.
Sag mal, Hausbaufirma hat den Speicher auch verkauft.
Sag mal eben, lass es mal eben durchrechnen. Also, eine Photovoltaikanlage hat wie viel Watt? 10 Kilowatt? Oder was macht so eine Standardanlage?
Kommt drauf an, wie viel Geld du dir nimmst, ne?
Ja, aber irgendwann muss man das ja richtig abrechnen und so. Ich glaube, 10 bis 11 sind das Normale, ne? Was man haben kann, Anna? Katinka?
10 bis 11 als Speicher oder was?
Nee, als Ausgangsleistung, was du einspeisen kannst quasi.
Das ist mir gerade nicht bekannt, das weiß ich gerade nicht.
Aber, okay, mal angenommen, es kommen 10.000 Watt an, ne? Ja, das müsste man sich durchrechnen. Ja, aber jetzt, wo du es sagst...
Also pass auf, ich hab einen sehr guten Bekannten, der hat vor 7 Jahren gebaut. Mhm. Der ist im PV-Geschäft, ne? Jobmäßig.
Ja.
Und der hat mir das hier ausgerechnet für mein Haus, was wir gerade gebaut haben. Und hat gesagt, pass auf, du machst hier, er hat mir das einmal mit Speicher ausgerechnet und einmal mit, und einmal ohne.
Ja. Ja.
Ich kann die komplette Südseite vollknallen mit Modulen, also wirklich komplett voll.
Ja.
Und hätte damit bei meinem aktuellen Verbrauch, wäre ich noch im Plus. Beim Speicher hätte ich ein minimal mehr Plus, hätte aber die Anschaffungskosten für den Speicher.
Ja, klar, der kostet halt auch, aber...
Rentiert sich halt nicht. Es würde sich halt erst rentieren in 46 Jahren oder so. Also beim aktuellen Preis.
Die Sache ist ja, die im Sommer magst du vielleicht recht haben, aber wie ist es, das, wenn die Sonne mal nicht scheint? Da freut man sich doch.
Du hast im Winter und gerade wo wir liegen ja auch ein bisschen höher, hast du, also auch im Winter hast du immer noch genügend Income, dass es reicht.
Also kurzum, also wir haben jetzt...
Bei uns nicht übrigens.
Okay. Bitte?
Bei uns nicht im Norden.
Das kann sein, ja.
Ich hab mich nämlich auch mit Photovoltaikanlagen, weil wir gerade ein Haus kaufen, beschäftigt. Mhm. Und bei uns im Winter muss man immer zukaufen, weil es einfach nicht reicht. Da kannst du auch das ganze Dach voll knallen mit den Dingern, das reicht einfach nicht. Weshalb ich aber tatsächlich unbedingt einen Speicher möchte, ist, ja, kann man jetzt paranoid nennen, aber falls irgendwann mal das Netz nicht mehr so läuft, wie es laufen soll, dann habe ich lieber ein bisschen Geld rausgeworfen und habe einen Speicher, der mir sonst nichts bringt, aber dann habe ich irgendwie noch 2 Tage Strom oder so.
Also, ja, das ist ein anderer Vorteil. Ja,
und zum Thema, also das, was ich eben gesagt habe, bezieht sich halt auch nur auf Kostenrechnung. Geld, hat ja nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, ne?
Okay, dann wirst du recht haben. Das sehe ich auch so. Der Speicher hält nämlich auch nicht ewig. Der ist halt quasi nur eine riesige Lithium-Akku-Batterie, wie auch immer.
Also, und ich bin voll bei dir. Wenn der Speicher irgendwann ein Viertel von dem kostet, was er jetzt kostet, absolut. Aber aktuell ist es für den Effekt, den du hast, nämlich für in meinem Fall gar keinen, brauche ich dafür kein Geld ausgeben.
Ja, aber es ist halt auch, es kommt darauf an, willst du wirklich kosteneffizient arbeiten oder willst du auch eine gewisse Absicherung haben? Ich hatte jetzt auch das Thema, wie ich in Ungarn war. Wir hatten ein riesen Unwetter, Strom war 18 Stunden dort weg. Alter, da bist du einfach geil, wenn du einen Akku hast und trotzdem in der Zeit Strom hast und nicht mit Kerze rumsitzt, ja.
Ja.
Also ich sehe das aus der Sicht auch, dass man sagt, okay, wenn man das schon anschafft, gibt man ein bisschen mehr Kohle aus. Es mag nicht kosteneffizient sein, aber es gibt mir ein gewisses Gefühl von Sicherheit, wenn irgendwas mal nicht passt.
Ja.
Also, ja. Wie gesagt, meine Argumentation bezog sich nur auf die Kosten.
Ja, mhm. Die Kosten hast du hundertprozentig recht. Ziemlich sicher.
Ja, man muss ja halt nur gucken, wie viel die Photovoltaikanlage im Jahr produziert. Wie viel man da selber von braucht.
Richtig.
Und dann muss man, das hat, ja, kann man ja runterrechnen, das ist ja nicht so das Problem.
Ja, das hängt sich ja wahrscheinlich regionsabhängig,
wie man schon sagt. Ja.
Also, ja. Ich kann dir sagen, weil ich das jetzt durchrechnen lassen habe, dass zumindest bei dem einen Anbieter, der das durchgerechnet hat, wir wollen auch noch mehr einholen, aber in der Region, wo du wohnst, wird auf dem Dach die Photovoltaikanlage mehr Plus machen, als sie kostet. Auch mit Speicher. Die wird sich rentieren.
Mhm. Na gut.
In welcher Region jetzt?
Nordsee.
Hier bei uns. Achso, okay.
Nordniedersachsen.
Ja, es kann sein, dass hier ja auch nicht so viel Sonne ist und so, aber...
Yeah.
Das muss man sich ja nochmal, oder du hast das ja wahrscheinlich schon durchgerechnet. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz, Mirko, den habe ich überhaupt noch gar nicht bedacht. Sehr, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, über Serien, Filme und so sprechen wir alles das nächste Mal, wenn wir nicht so viele Themen haben. Heute war ja echt voll geknallt. Und Diablo hat ja auch relativ lange gedauert. Wenn ihr nichts mehr habt, also nichts mehr zum aktuellen Thema, dann würde ich sagen, ja, schön, dass ihr da wart. Oder habt ihr noch was?
Wahrscheinlich noch Sachen für 3 Podcasts, was wir das nächste Mal machen, oder?
Ja, das hört sich doch gut an. Ja, schön, schön. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und genießt das Wetter, wenn es bei euch schön ist. Bei uns ist es nicht schön. Bis dann. Ciao.
Yes. Okay.
Ciao. Ciao.